Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Das politische Schauspiel in Österreich ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Das Strache-Video, die Frage, wer dahinter steckt und heute das Ringen darum, ob Innenminister Kickl nun gehen muss oder nicht. Vor allem aber ist erstaunlich, wie zwei Koalitionspartner ÖVP und FPÖ sich in kürzester Zeit in einem Rosenkrieg verfangen haben. Denn bisher hatten beide Seiten stets die große Harmonie und Eintracht betont, mit der sie regierten. Aus und vorbei. Vor allem der FPÖ scheint es nun darum zu gehen, dem einstigen Partner maximalen Schaden zuzufügen. Till Rüger berichtet.
Der Tag in Wien begann mit einem Ultimatum der FPÖ. Falls man ihren umstrittenen Innenminister Kickl entlassen würde, würden sich alle FPÖ-Minister sofort aus dem Übergangskabinett zurückziehen. Innenminister Kickl selbst zielte direkt und aggressiv auf Kanzler Kurz persönlich und die Absicht der ÖVP, das Land nach der Ibiza-Affäre alleine weiterzuführen.
War es auf Ibiza eine verantwortungslose Besoffenheit infolge von Alkohol, dann ist das jetzige Vorgehen der ÖVP eine kalte und nüchterne Machtbesoffenheit.
Den ganzen Tag über folgten hektische Beratungen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg. Denn in Österreich entscheidet laut Verfassung allein der Bundespräsident darüber, ob ein Minister bleibt oder geht. Er hat das Heft des Handelns in der Hand. Am Abend verkündet dann Sebastian Kurz das Ergebnis seiner Gespräche. Eine weitere Anstrengung, sich von der FPÖ nicht unter Druck setzen zu lassen.
Insofern habe ich auch in Rücksprache mit dem Bundespräsidenten entschieden, dass ich dem Bundespräsidenten die Entlassung des Innenministers vorschlagen werde. Ich habe das auch dem Innenminister in einem persönlichen Gespräch und dem Parteichef Norbert Hofer in einem Telefonat mitgeteilt.
Die Reaktion folgte prompt. Alle FPÖ-Minister kündigten an, ihre Ämter niederzulegen und die Regierung zu verlassen.
Wir stellen das ab sofort zur Verfügung, aber es soll auch eine Übergabe gewährleistet sein. Das heißt, ich weiß nicht, wie schnell die Neuen kommen werden, aber das Staatsgefüge muss gesichert sein.
Konziliant nach außen, aber wohl eigentlich der Versuch, Sebastian Kurz möglichst wirksam zu beschädigen. Das sehen Politikexperten bereits als Beginn des Wahlkampfes für das österreichische Parlament.
Die Strategie der FPÖ ist offensichtlich, der ÖVP sozusagen den schwarzen Peter zuzuschieben. Wir haben zwar den Anlassfall des Skandals geliefert, aber ihr habt dann die Regierung endgültig crashen lassen. Was da wem gelingt, das wird sich zeigen.
Sicher scheint nur, die FPÖ will sich in der kommenden Woche an einem Misstrauensvotum gegen Kanzler Sebastian Kurz beteiligen.
Und an dieser Stelle weiter zu unserem Korrespondenten Till Rüger in Wien. Wie könnte ein solches Misstrauensvotum denn ausgehen?
Also das lässt sich im Moment sehr, sehr schwer sagen. Es ist unwahrscheinlich, dass die SPÖ da mitstimmt, weil sie natürlich ungern mit der FPÖ gemeinsam sich dann erwischen lassen will. Da geht es auch um das Image bei der ganzen Sache. Das ist ja eine Kleinpartei, die Liste jetzt, die dieses Misstrauensvotum auf die Tagesordnung gesetzt hat. Das Ergebnis müsste dann zwar vom Bundespräsidenten so hingenommen werden, er müsste wirklich Bundeskanzler Sebastian Kurz dann durch einen Experten oder jemand anderen ersetzen, aber ob die Parteien wirklich dieses Risiko eingehen, jetzt dann unmittelbar nach der Europawahl, wo ganz wichtige Entscheidungen auf europäischer Ebene laufen, ihren Bundeskanzler Sebastian Kurz zu ersetzen, das halte ich doch für relativ unwahrscheinlich.
Lässt sich denn jetzt eigentlich schon sagen, wie sich diese Krise auf die Wählerstimmung in Österreich auswirkt?
Also es gibt eine Blitzumfrage von heute, da hat die ÖVP 4% zugelegt, die FPÖ hat 4% verloren. Natürlich lässt sich das jetzt sehr schlecht auf den September projizieren, das ist noch eine sehr, sehr lange Zeit. Aber Sebastian Kurz' Strategie ist es sicherlich, über die 40% zu kommen. Wenn er das schafft bei der Wahl im Herbst, dann könnte er vielleicht mit einer von den kleineren Parteien, also mit den Grünen, mit den Neos gemeinsam regieren, wäre eben nicht mehr auf die FPÖ oder auf die SPÖ in einer großen Koalition angewiesen.
Till Rüger, ganz herzlichen Dank für diese Informationen nach Wien.
Bitte.
Die meisten von Ihnen werden ihn kennen und viele auch schon einmal ausprobiert haben. Den Wahl-O-Mat. Eine Entscheidungshilfe für Wähler, die die Partei ermittelt, mit der sie die meisten inhaltlichen Übereinstimmungen haben. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass der Wahl-O-Mat in der derzeitigen Form nicht weiter betrieben werden darf. Zur Begründung hieß es, man könne auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung eigene Vorstellungen nur mit den Programmen von bis zu 8 Parteien abgleichen und dadurch würden kleinere und unbekanntere Parteien benachteiligt. Eine Entscheidungshilfe anderer Art, die gab es aber an diesem Abend im Ersten, nämlich das Gipfeltreffen Europa, die Parteichefs im Gespräch. Die 7 Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien standen Rede und Antwort zu Themen von Österreich über Migration und Integration bis hin zur Sozialpolitik. Fabienne von der Eltz.
Sie kommen, um ihre Positionen zu verdeutlichen und über die Europäische Union zu debattieren. Einem Thema können aber auch Sie heute Abend nicht ausweichen. Das Skandalvideo mit dem FPÖ-Politiker Strache. Ein Zeichen dafür, wie Rechtspopulisten in ganz Europa denken. So sehen es alle Parteichefs in der Runde. Bis auf einen.
Das ist ein innerösterreichisches Ereignis, bei dem man nicht ausschließen kann, dass es in Österreich tatsächlich das Wahlergebnis durchaus signifikant beeinflusst. Ich glaube, dass es außerhalb Österreichs, einschließlich Deutschland, keine Rolle spielen wird.
Ein Thema, das in ganz Europa eine Rolle spielt, ist der Klimaschutz. SPD und Union haben im Koalitionsvertrag vereinbart, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55% zu senken, im Vergleich zum Jahr 1990. Ein Teil der Lösung könnte eine CO2-Steuer sein. Die SPD stellt aber Bedingungen.
Die erste Bedingung ist, dass es eben für die normalen Bürger eben keine zusätzlichen Belastungen bringt. Es soll eine Lenkungswirkung, auch eine Investitionslenkungswirkung haben. Die zweite Bedingung ist schlicht und ergreifend, dass niemand glauben darf, dass die CO2-Bepreisung schon reicht, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Mit Verlaub, das wird nicht reichen.
Die CDU-Vorsitzende dagegen warnt vor höheren Abgaben.
Also wenn wir über den Preis steuern wollen, ist ja vollkommen klar, dass es keine Maßnahmen zum Klimaschutz gibt, die nicht am Ende des Tages auch bei Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Mittel wählen, die akzeptabel sind, die auch sozial verträglich sind.
Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock befürwortet eine CO2-Steuer und fordert noch mehr.
Wir müssen jetzt aus den fossilen Brennstoffen aussteigen. Und wenn man die soziale Frage gerade in den Mittelpunkt stellen will, dann muss man sich mal angucken, wie viel der Klimanichtschutz, der derzeit leider stattfindet, derzeit kostet. Diejenigen Rentnerinnen, die im Sommer in der unisolierten Wohnung gelebt haben, die leiden unter diesen Klimaauswirkungen am meisten.
Wie nicht anders zu erwarten, besonders kontrovers diskutieren die Parteivorsitzenden das Thema Zuwanderung.
Wir brauchen eine Festung Europa. Es muss von außen entschieden werden, wer hier rein darf und wer nicht. Wir dürfen nur noch legale Migration zulassen, keine andere mehr.
Ich spreche nicht von einer Festung Europa, aber eine wirksame Kontrolle der Außengrenze, damit illegale Migration eben unterbunden wird.
Uns zwingt der Gedanke eines humanistischen Europas, die Flüchtlinge ordentlich hier zu behandeln. Und die Idee einer Festung Europas ist absurd.
CSU-Vorsitzender Markus Söder spricht sich für eine Balance zwischen Humanität und Ordnung aus.
Humanität heißt, dass man Menschen in Not retten muss. Ordnung heißt, dass man den Schleppern und Schleusern, es sind ja die Menschen schuld, die eine Hoffnung sich suchen in einem Europa. Hat ja auch Gründe, warum sie ihr Heimatland verlassen, macht ja keiner freiwillig. Aber da müssen wir Schlepper und Schleusern das Handwerk legen.
90 Minuten lang streitet die Runde beim ARD-Gipfeltreffen, das sich zum Ziel gesetzt hatte, das Interesse an der EU zu stärken. Ob das funktioniert hat, wird sich am Sonntag zeigen.
Ja, und am Sonntag sind dann Millionen Menschen in der EU dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Aber 900.000 Deutsche haben längst europäische Nachbarstaaten gewählt, nämlich um dort zu studieren oder zu arbeiten. Wir sind in dieser Woche einmal auf Tour durch Europa gegangen, um eben solche Menschen zu treffen und um zu erfahren, was macht ihre neue Heimat lebens- und liebenswert. Erste Station ist Finnland, wo laut Weltglücksreport die glücklichsten Menschen überhaupt leben.
Die deutsche Kirche mitten in der finnischen Hauptstadt. Mit einem Pastor, der von Hessen nach Helsinki kam. Matti Fischer, 45 Jahre alt, er lebt in Helsinki und ist damit einer von 4010 Deutschen in Finnland. Er ist Pfarrer wie zuvor in Fulda.
Ich habe Europa gewählt, weil ich die Vielfalt liebe. Die Vielfalt an Kulturen, an Sprachen, an Geschichte. Und das alles in einem gemeinsam zusammengehörigen Europa.
Es ist seine Geschichte. Matti Fischers Mutter ist Finnin, der Vater Deutscher. Gelebt hat er aber immer in Niedersachsen und Hessen. Dann, vor 3 Jahren, suchte die deutsche Gemeinde in Helsinki einen Pfarrer.
Von Finnland kann man lernen, die Entspanntheit im Blick auf die Welt, dass es manchmal ganz gut ist, auch ein bisschen abgeschieden zu sein, sich nicht von allen Strömungen und allen Diskussionen mitreißen zu lassen.
Laut Weltglücksreport sind die Finnen das glücklichste Volk der Welt. Das Geheimnis dahinter: Bildung und Gemeinschaft. Was bauten die Finnen, als sich im Herzen der Hauptstadt eine Baulücke auftat?
An diesem zentralen Platz, finde ich, sieht man ganz gut, was Finnland so besonders macht. Das Parlament, was eben schon 100 Jahre alt ist, war schon da und jetzt hat man sich entschieden, was baut man hier noch. Jetzt vor 2 Jahren zum 100-jährigen Jubiläum von Finnland hat man eben dieses wunderbare Gebäude gebaut, die Bibliothek, als Zeichen dafür, dass das unsere Identität hier in Finnland ausmacht. Ein Platz, wo sich die Menschen treffen, sie können Bücher ausleihen, miteinander ins Gespräch kommen, im Internet unterwegs sein und lernen. Und das, finde ich, ist ein ganz zentrales und wunderbares Zeichen für das, was dieses Land so besonders macht.
Helsinki liegt im äußersten Nordosten Europas. St. Petersburg in Russland ist nur 3,5 Stunden entfernt. Der Blick auf den Nachbarn beeinflusst, wie die Menschen über die EU denken.
Man schaut hier auf Europa natürlich auch mit der Hoffnung, dass man in bestimmten politischen Konflikten auch von Europa Rückendeckung erwartet, dass man weiß, dass man geschichtlich zu Europa gehört, auch wenn man am Rande steht, und dass man hier sozusagen nicht vergessen ist, auch wenn man im äußersten Winkel Europas lebt.
Dazu passt eine Umfrage der Goethe-Universität in der alten Heimat Hessen. Demnach verbinden die meisten Menschen mit der EU Frieden und Gemeinschaft.
Dass er nicht gerade der Typ ist, um es ruhig angehen zu lassen, das hat Volodymyr Zelensky schon während seines Wahlkampfs durchblicken lassen. Und so hat der neue ukrainische Präsident seine Amtszeit mit einem Paukenschlag begonnen. Er hat das Parlament aufgelöst. Und das heißt Neuwahlen in 2 Monaten. Dahinter steht wohl Kalkül. Denn der frühere Schauspieler hat im Parlament keine eigene Mehrheit, was sich nach Neuwahlen ändern könnte. Zelensky hat in seiner Antrittsrede aber auch eine politische Agenda durchblicken lassen. Schwerpunkt demnach Frieden im Osten der Ukraine. Ina Ruck berichtet.
Zur Amtseinführung kommt er zu Fuß, gefeiert wie ein Superstar. Das Vereidigungszeremoniell kennt Volodymyr Zelensky aus dem FF. Als Schauspieler hat er genau diese Situation schon gespielt. Jahrelang gab er in einer Fernsehserie den Präsidenten. Nun ist er es wirklich. Den Amtseid legt er auf Bibel und Verfassung ab und bemüht sich dann zu zeigen, dass er alles anders machen will als seine Vorgänger. Er wolle keine Porträts von sich in den Amtsstuben, sagte er.
Präsident, keine Porträt.
Der Präsident ist kein Porträt. Hängt lieber die Fotos eurer Kinder auf und schaut ihnen vor jeder Entscheidung in die Augen. Zelensky hat keine Machtbasis im Parlament, keine Verbündeten in der jetzigen Führung. Deshalb verlor er keine Zeit. Er kündigte an, dass Generalstaatsanwalt und Geheimdienstchef ihre Ämter aufgeben müssen. Und nicht nur sie. Ich löse auch das Parlament auf, sagt Zelensky. Neuwahlen waren eines seiner Wahlversprechen. Draußen sind sie begeistert. Doch Neuwahlen sind für Zelensky auch ein Risiko. Seine neue Partei hat bisher kaum Mitglieder.
Seit Monaten schwelt der Konflikt zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Trump wirft der Regierung in Teheran immer wieder vor, Terrorismus zu unterstützen. Und er versucht, das Land international noch weiter zu isolieren. Jetzt hat Trump besonders drastische Worte gewählt und dem Iran im Falle einer Eskalation mit Vernichtung gedroht. Bei Twitter schrieb er, wenn Teheran kämpfen wolle, werde dies das offizielle Ende des Landes sein. Die Replik darauf war nicht weniger aggressiv. Der iranische Außenminister Sharif warnte davor, sein Land zu bedrohen. An dieser Stelle weiter zu Stefan Niemann für uns in Washington. Welche Taktik verfolgt denn Trump im Umgang mit dem Iran?
Ja, das ist schwer zu sagen, weil er ja äußerst impulsiv vorgeht. Seine Kritiker sagen, dass es eine Strategie in Sachen Iran definitiv nicht gibt. Was aber Trump-Kenner und Leute, die ihn schon länger beobachten, sagen, dass es eigentlich immer dieselbe Methode ist, die Trump verfolgt, die er schon als aggressiver Immobilieninvestor in New York verfolgt hat, nämlich mit massivem Druck größtmögliche Zugeständnisse zu erpressen sozusagen. Diese Taktik, wenn Sie so wollen, hat er auch bei Nordkorea ja verfolgt. Er hat Kim Jong-un, den Diktator in Pyongyang, erst wüst beschimpft und beleidigt um sich dann persönlich mit ihm zu treffen und überaus freundlich zu sein. Er bestreitet, dass er diese Strategie oder diese Taktik eben auch bei den Iranern verfolgt und sagt, nein, ich will die nicht an den Verhandlungstisch hebeln. Aber viele Experten hier glauben, dass er genau das vorhat und eben deswegen erstmal brachial beleidigt, um dann zu hoffen, dass die kleinlaut anrufen und sich mit ihm treffen wollen.
Wie kommt denn das bei den Amerikanern an?
Unterschiedlich. Die Opposition ist entsetzt, weil sie das für ein höchst riskantes Spiel hält. Seine Anhänger sind ja unerschütterliche Fans von Donald Trump. Die verzeihen ihm sozusagen alles. Aber eins muss man sagen, er hatte ja den Nuklearpakt mit Teheran als Teufelswerk bezeichnet und den Ausstieg der USA verkündet. Und jetzt fragen sich schon mehr und mehr Leute, ja, was macht er denn stattdessen? Und da Trump sich immer als größter Dealmaker, als größter Verhandler aller Zeiten selbst anpreist, ist eben die Frage, was hat er denn nun ausgehandelt? Er gerät also sozusagen in Zugzwang aufgrund der eigenen vollmundigen Ankündigungen. Er mag auch ein bisschen unter Druck stehen von zwei ungleichen Verbündeten, nämlich von Israel und von Saudi-Arabien, die ja den Iran aus unterschiedlichen Gründen als Erzfeind bezeichnen. Also im Moment macht Trump auf mich eher den Eindruck eines Getriebenen, auch von Hardlinern im Weißen Haus Getriebenen, als von jemandem, der eine genaue Strategie verfolgt und genau weiß, wo er dahin will.
Stefan Niemann, vielen Dank für diese Einschätzung nach Washington. Ja, und auch an anderer Stelle sucht Donald Trump die Konfrontation im Handelsstreit mit China, nämlich den der US-Präsident maßgeblich heraufbeschworen hat. Jetzt hat das amerikanische Unternehmen Google seine Geschäfte mit dem chinesischen Mobilfunkkonzern Huawei gestoppt. Und zwar, nachdem der US-Präsident gegen Huawei Spionagevorwürfe erhoben und das Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt hat. Die Folge? Huawei kann künftig nicht mehr das marktbeherrschende Android-Betriebssystem für seine Smartphones nutzen, was gravierende Wettbewerbsnachteile bedeutet. Verena Bünden mit den Details.
Branchenriese Google stoppt seine Geschäftsbeziehung mit Huawei, seinerseits zweitgrößter Smartphone-Hersteller weltweit. Der US-Internetkonzern will für Huawei-Handys nicht mehr die neueste Version seines Betriebssystems Android zur Verfügung stellen und folgt damit einer Anordnung von ganz oben. Präsident Trump hatte per Dekret Geschäfte mit ausländischen Telekommunikationsunternehmen untersagt, die als nationales Sicherheitsrisiko gesehen werden. Als Hauptziel dieser Notstandserklärung gilt Huawei. Die Folgen für heutige Huawei-Nutzer sind noch nicht endgültig geklärt. Vorerst sollen sie sich in Grenzen halten, zumindest für Sicherheitsupdates sei gesorgt. Anders bei künftigen Geräten.
Neue Geräte dürfen überhaupt gar nicht mehr mit Google Maps, Google Mail oder dem Google Play Store ausgestattet sein. Man kann also gar keine Apps laden oder aktualisieren. Das macht die Geräte praktisch unbrauchbar.
Googles Absage, ein Schlag für den chinesischen Anbieter. Huawei und die chinesischen Behörden sprechen von einer unangemessenen Beschränkung. Wir werden die Situation weiter besonders beobachten. Gleichzeitig wird China seine eigenen Unternehmen unterstützen, um mit notwendigen juristischen Schritten seine legitimen Rechte und Interessen zu verteidigen. Ob Huawei mit einem eigenen Betriebssystem auf dem Markt erfolgreich sein könnte, ist offen.
Keine guten Nachrichten zum Schluss, leider nämlich vom Wetter. Da drohen vor allem im Süden weitere heftige Regenfälle und auch in anderen Landesteilen geht es eher ungemütlich weiter. Hier die genaue Vorhersage.
Heute Nacht fällt regional länger andauernder untergiebiger Regen. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen. Im Osten klart es dagegen gebietsweise auf und morgen gibt's dort mal Sonne, mal Wolken und zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Sonst weiterhin länger anhaltenden Regen, der sich im Tagesverlauf Richtung Süden zurückzieht. Am Tag im Südosten frische 10 bis 12, an der Spree sommerliche 26 Grad. Dort in der Nacht auf Mittwoch bis 15, an den Alpen nur 7 Grad.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht's jetzt weiter mit einer Ausgabe des Tatorts. Und Jens Riewer meldet sich wieder mit der Tagesschau gegen 2:25 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.